Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Und hier ein kleiner Reminder, bevor du gleich in diese Folge eintauchst. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann nutz doch die Zeit vom Intro und klicke kurz auf Abonnieren und lass 5 Sterne da. Das hilft uns und sorgt dafür, dass The Pet Food Family, der Podcast, in deinem Feed landet. Heute habe ich Fiona Bliedner zu Gast. Eine Frau mit gleich 2 großen Leidenschaften. Hunde und Tanzen. Fiona ist ausgebildete Hundephysiotherapeutin und Tanzlehrerin und damit eine von den Glücklichen, die wirklich 2 Herzensthemen beruflich leben darf. Zur Hundephysiotherapie kam sie durch ihren eigenen Hund Bounty, der nach einer Verletzung behandelt werden musste. Heute hilft sie mit ihrer Arbeit vielen Hunden, gesund zu bleiben und wieder in Bewegung zu kommen. Gleichzeitig ist das Tanzen immer noch fester Teil ihres Lebens. Von Ballett über Hip-Hop bis zu Standard und Latein. Doch Fiona ist nicht nur im Tanzsaal oder in der Praxis aktiv, sie engagiert sich auch im Tierschutz. Gemeinsam mit Mieke leitet sie den Verein FAM for Dogs e.V., der sich für Straßenhunde in Rumänien einsetzt. Mit nachhaltigen Projekten, Pflegehunden und jeder Menge Herz sorgt Fiona dafür, dass Hunde eine zweite Chance bekommen. Wir sprechen über ihre besondere Kombination aus Bewegung, Leidenschaft und Tierschutz und darüber, wie sie es schafft, all diese Facetten miteinander zu verbinden. Werbung. Mera Pet Food ist mein Partner hier im Podcast. Aber nicht nur das, sie erleichtern mir jeden Tag mit meinen 8 Hunden unglaublich. Ich füttere das Trockenfutter Pure Sensitive von Mera und bin echt super zufrieden. Es ist verträglich und gerade für sensible Hunde ideal, weil es auf das Wesentliche reduziert ist. Nur eine Protein- und eine Kohlenhydratquelle. Kein glutenhaltiges Getreide. Zum Glück fressen fast alle bei mir das gleiche Futter. Aber selbst als einer meiner Hunde mäkelig wurde, habe ich kurz mit Dr. Annika von Mera gesprochen und sie hat sofort das richtige Futter empfohlen. Seitdem fressen sie alle wieder mit Begeisterung. Und das Beste, diese Beratung bekommst du auch. Kostenlos. Und wenn du das Futter einfach mal ausprobieren magst, gibt's für dich 10% Rabatt mit dem Code TPF10. Alle Infos findest du in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hi Fiona!
Hallo Jan!
Ich freue mich sehr, in meiner Heimatstadt sprechen zu können.
Wirklich? Also ich freue mich auch sehr, hier zu sein, aber also ich bin ja immer hier. Aber ich begrüße dich aus dem wunderschönen Hamburg.
Sehr, sehr cool. Wie ist es so in Hamburg?
Wir hatten gutes Wetter heute, das ist auch nicht selbstverständlich. Hamburg ist schön. Hamburg ist groß, manchmal zu groß, aber Hamburg ist sehr schön.
Wie erlebst du Hamburg mit Hund?
Also ich muss dazu sagen, ich wohne sehr zentral. Ich wohne sehr grün, aber sehr zentral und habe ungefähr einmal am Tag den Gedanken, leck mich am Arsch, ich möchte weiter rausziehen, weil ich es unfassbar anstrengend finde. Aber was bei mir auch so ein bisschen daran liegt, ich habe 3 Hunde und mit 3 Hunden ist es einfach auch hier unfassbar anstrengend. Ich wohne an der Alster und wenn man das von außen sieht, sagen alle immer, oh Gott, ist das toll hier und ich möchte hier auch hier wohnen. Und ich denke jedes Mal so, willst du nicht? Wir hatten heute wieder einen Marathon vor der Haustür und wenn du irgendwie im Sommer 10-mal irgendwie so einen Marathon vor der Haustür hast und nicht mehr wegkommst, und dann ist das nur so halb schön, um ehrlich zu sein.
So, einer der Gründe, warum ich nicht mehr in Hamburg wohne, aber unterschreibe ich blind. Du hast 3 Hunde, was für Hunde hast du?
Ich habe 3 Rumänen. Wir haben es die Rumänen angetan. Ich habe meinen Bounty. Mein Bounty ist mein ältester. Der ist jetzt 10 Jahre alt. Und das ist auch so ein bisschen der Start für meine Tierschutzkarriere so ein bisschen gewesen. Und der kommt aus Rumänien. Das war damals eine ganz klassische Direktadoption, so wie ich es heute auch nicht mehr machen würde. Aber der kam als Welpe. Und ja, es ist mein größter Schatz auf dieser Welt. Und ja, der hat mir den Weg geebnet für den Tierschutz. Und dann kam vor 6 Jahren kam Nala. Nala ist meine kleine Rumänin und die habe ich selbst auf der Straße gefunden in Rumänien. Und das war auch eine ganz wilde Geschichte. Es gibt 2 Versionen von dieser Geschichte. Ich habe eigentlich immer die Version erzählt, die das Ganze ein bisschen mehr rechtfertigt. Die andere Version, glaube ich, habe ich noch nie so geteilt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt habe ich eigentlich noch seit einem Jahr ungefähr habe ich einen dritten. Das ist eigentlich ein Pflegehund, aber ja, ich habe den jetzt ein Jahr. Also mittlerweile sage ich, ich habe 3 Hunde und auch einen Rumäne, aber hat nur 3 Beine. Eigentlich nur 2,5.
Ach, crazy. Alleine jetzt haben wir schon drei Themen, in die wir eintauchen können. Das wird heute vielschichtig.
Ja.
Warum damals die Entscheidung beim ersten Hund, Auslandstierschutzhund?
Ich hatte damals noch gar nicht so die Aufmerksamkeit vor 10 Jahren, ich meine, das war 2015, die war ja noch gar nicht so auf Auslandstierschutz, wie sie es jetzt ist. Das muss man ja ganz klar sagen. Ich komme aus einer Familie oder ich habe eine Mama, die extrem tierschutzaffin ist und die damals alles gerettet hat, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Und ich wollte zum Beispiel damals, wir hatten auch immer Hunde, wir hatten alles zu Hause, wir hatten auch Mäuse zu Hause. Und ich wollte damals immer Katzen haben und ich fand Katzen toll als Kind. Und dann war auch die Entscheidung damals schon klar, bei meiner allerersten Katze, da war ich 4 Jahre alt, ja, wir gehen natürlich zur Katzenhilfe. Also das wurde auch von meiner Seite gar nicht hinterfragt. Und worüber ich sehr dankbar bin, dass ich direkt mit dem Mindset groß geworden bin, okay, es gibt Tiere, die brauchen Hilfe und warum muss es jetzt ein Baby sein? Wir nehmen eine erwachsene Katze und haben auch noch die schüchternste Katze genommen, die in der Ecke saß, so, die keiner haben wollte. Und dementsprechend hatte ich da, glaube ich, immer schon so ein Mindset für, wo ich einfach sehr, sehr dankbar bin. Und dann war das ganz klassisch damals. Bei Facebook habe ich Bounty gesehen und habe mich total verliebt in die Bilder. Wie gesagt, so wie ich es heute nicht mehr machen würde. Und dann war mir egal, woher der kommt, ob der jetzt aus Rumänien, aus Ungarn, aus Deutschland kommt. Das ist ein kleiner, süßer Pups, der braucht Hilfe und das ist er irgendwie. Also ich habe mich einfach spontan verliebt und habe den dann adoptiert und habe dadurch natürlich eine Aufmerksamkeit für den Tierschutz bekommen und gemerkt, okay, warte mal, da ist ja nicht nur dieser kleine Pups, der Hilfe braucht, sondern noch ganz viele andere. Und da ging das irgendwie los, dass ich da überhaupt erstmal so die Aufmerksamkeit drauf hatte.
Jetzt hast du gerade was gesagt und hast damit das nächste Thema aufgemacht. Da bin ich gedanklich gerade hängen geblieben, weil wir das, glaube ich, so hier in 5 Jahren noch nie besprochen haben. Nämlich, und dabei liegt es total auf der Hand, dass das Elternhaus ja sehr wahrscheinlich beim ersten Tier maßgeblich dafür verantwortlich ist, woher das kommt. Weil man geprägt ist durch die Eltern. Also es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Aber wir haben es so noch nie besprochen, dass logischerweise, wenn du in einer Familie wohnst, in der wahrscheinlich immer Rassehunde vom Züchter geholt werden, dann wirst du auch sehr wahrscheinlich diesen ersten Step machen, vermute ich jetzt mal. Ich habe keine Zahlen dafür, um das zu belegen oder zu widerlegen. Aber das ist ja mega spannend. Erstmal haken, so, weil das gerade mein Gedanke war.
Ich kann das aber auch aus einer anderen Sicht bestätigen. Und zwar, ich bin ja Hundephysiotherapeutin und habe eine Menge Patienten natürlich. Und erlebe es da ganz, ganz häufig, dass die Leute, die einen Rassehund haben, gerade so Rassen wie Dackel oder Labrador oder so, ne, dass die sagen, naja gut, wir hatten im Elternhaus schon immer einen Labrador, wir hatten immer einen Dackel und irgendwie war klar, ich möchte auch einen Dackel haben. Also das ist... ich habe jetzt auch keine Studie dazu geführt, aber rein aus meiner Erfahrung heraus trägt es schon maßgeblich dazu bei, auf jeden Fall.
Das finde ich super spannend. Das heißt, anders, ja, inzwischen, wir müssen ein bisschen was überspringen, inzwischen habt ihr einen Verein gegründet und sehr viel deiner Zeit fließt, vermute ich, in diese Vereinsarbeit rein. Wäre ein guter Ansatzpunkt, genau diese Leute quasi rauszufischen, wo man weiß, dass das Elternhaus noch in Anführungsstrichen anders unterwegs ist und sich auf die zu spezialisieren und da reinzugehen?
Wirklich spannende Idee habe ich tatsächlich so noch gar nicht betrachtet. Aber ja.
Ich auch noch nicht.
Also ich glaube, jetzt muss man natürlich gucken, okay, wer ist jetzt gerade, also ich glaube, jetzt gerade gibt es ja schon einen Umschwung, was Tierschutz angeht. Ne? Es sind ja schon immer viel mehr Leute, die da merken, warte mal, da sitzen auch extrem coole Hunde, die genauso familientauglich sein können, nicht müssen, aber sein können. Und grundsätzlich, gute Idee.
Ah, das wird wild heute. Wir müssen ein bisschen zurück. Du hast dann irgendwann deinen ersten Hund bekommen. Und dann immer tiefer in dieses Thema Hund eingestiegen. Wie kam es zu der Hundephysiotherapie-Geschichte?
Ja, da muss ich noch weiter zurück. Und zwar, ich bin mit Tieren aufgewachsen durch meine Mama, wie gesagt, sehr tieraffin. Ein Hund war da, bevor ich da war. Das war auch eine gerettete Hündin. Und habe ich darüber nachgedacht und das ist mir aufgefallen. Ich bin jetzt 32 und ich habe noch nie kein Tier gehabt. Das finde ich irgendwie verrückt. Also ich hatte noch nie eine Phase meines Lebens, in der ich kein Haustier hatte. Das gab es bei mir noch gar nicht. Total verrückt irgendwie. Genau, und ich hatte immer Leidenschaft Tiere und also das war, ich war bekannt dafür, dass ich die war, die extrem, ja, extrem leidenschaftlich war, was Tiere angeht und alle Tiere. Also klar, Hunde als Kind sogar noch mehr Katzen als Hunde, ehrlich gesagt. Delfine, alles. Also ich war, was Rescue angeht, war ich die Nummer eins und habe die besten Referate immer über Tiere gehalten. Hatte aber parallel eine zweite Leidenschaft und zwar das Tanzen. Also ich bin auch ausgebildete Tänzerin und Tanzlehrerin und habe das, also diesen Weg habe ich beruflich erstmal eingeschlagen und ja, habe dann aber irgendwann gemerkt, auch ich habe eine dreijährige Tanzlehrerausbildung und eine Ausbildung als Tänzerin und so und habe aber immer gemerkt, okay, das erfüllt mich, aber das fehlt was. Und war immer auf der Suche, okay, was könnte es eigentlich irgendwie noch sein? Und war irgendwie klar, irgendwie Tiere, aber dann ist natürlich die Möglichkeiten, die du hast, um mit Tieren zu arbeiten, die sind ja relativ begrenzt. So, im Endeffekt war klar, okay, Tierpfleger, das ist natürlich nice, aber beruflich gesehen brauchen wir uns da nichts vorzumachen. Das ist kein Traumjob. Du arbeitest mit Tieren, aber Bezahlung und auch das, was du tust, ist natürlich, das muss man wirklich wollen, um diesen Job auszuführen. Und ich habe den höchsten Respekt an alle, die das hauptberuflich machen. Wahnsinn. Genau, dann Tierarzt, Tiermedizin kam damals für mich irgendwie auch nicht in Frage. Schon alleine, ich habe kein Abitur, so, also das hakt schon an der ersten Voraussetzung so. Ja, was könntest du machen? Und dann hat sich Bounty damals, Glück im Unglück, doll verletzt. Der ist beim Spielen, ist der ganz blöd durch den Schnee gerasselt und hat sich quasi die Ursprungssehne des Bizeps abgerissen. Da war der 6 Monate alt und musste operiert werden und er kam in eine Tierklinik und hab dann damals in der Tiho in Hannover, kriegst du dann immer so diesen Diagnosebericht mit, diesen OP-Bericht und dann stand drin, ja, auf jeden Fall Physiotherapie. Und dann hatte ich damals das Glück, dass eine der engsten Freundinnen meiner Mama schon damals, es war ja 2015, nee, 2016, die war, glaube ich, seit 10 Jahren zu der Zeit schon Physiotherapeutin für Hunde. Also ein Job, der selbst jetzt ja noch sehr, also wie oft ich, wenn ich irgendwo bin in einer Bar und ich erzähle das und das ist immer so, was machst du? Also selbst jetzt, ich meine, in der Hundebubble kennt das natürlich jeder, ja. Aber außerhalb dieser Hundebubble ist es schon special, sowas zu machen. Ja, und dann habe ich natürlich Sabine, habe ich gefragt, Sabine, ich brauche Hundephysiotherapie und so. Und dann kam sie nach Hause und ich weiß noch, die allererste Behandlung und ich saß da und war so, es ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich so, ja, das ist mein Job. Und ich glaube, ich bin 3 Monate später in die Ausbildung gegangen und hatte natürlich das Glück, das ist so eine Art Fernstudium, Fernausbildung. Und hatte das Glück, dass ich Biene hatte. Und die hatte eine mobile Praxis. Und die hat in der gleichen Straße gewohnt wie ich. Ich komme aus Hannover ursprünglich. Hannover ist ein kleines Dorf. Und dann bin ich mehrmals die Woche, wenn ich nicht unterrichtet habe, bin ich mit ihr mitgefahren und durfte bei ihr hospitieren. Und ja, habe jetzt seit 6 Jahren eine eigene Praxis. Und so ist das Ganze tatsächlich entstanden. Also, ja.
Gold wert, wenn man jemanden hat, wo man mitfahren darf und es wirklich dann auch praktisch ein bisschen erleben darf.
Absolut. Also die Ausbildung war super, das muss ich ganz klar sagen, es war eine richtig tolle Ausbildung. Ich bin immer noch mit meiner Ausbilderin im Kontakt, aber das Wichtigste für mich war das jeden Tag mitfahren, weil da kannst du noch so viel auswendig lernen und das war auch sehr praxisnah, unsere Ausbildung, aber aktiv diesen Job auszuüben bei Patienten, wie gehst du mit den Besitzern um, wie handhabst du das, wenn dein Hund nicht möchte und solche Sachen, das kannst du ja eigentlich nur lernen in dem Moment, wo du wirklich vor Ort bist und wo du das wirklich selber machst und da bin ich sehr, sehr dankbar und wir sind jetzt immer noch im extrem engen Kontakt und wenn ich mal Fälle habe, wo ich sage, boah, selten sowas gehört und es passiert selten, dass ich so Fälle habe, wo ich sage, krass, das hatte ich ja noch nie. Aber dann ist es immer schön, jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann, der den Job schon so unfassbar lange macht und der so eine ähnliche Herangehensweise hat, wie man selber eben auch. Ja.
Wie hat das Ausüben dieses Jobs deine Sicht auf Hunde verändert?
Komplett. Komplett. Also, als ich das angefangen habe, also viele würden vielleicht sagen, ich bin so eine militante Tierschutzalte. Und eigentlich, weiß ich nicht. Also ich würde es langsam auch sagen, muss ich sagen. Muss ja auch ehrlich mit sich selber sein. Und das würde ich schon mittlerweile auch über mich irgendwie behaupten. Und als ich diese Ausbildung damals angefangen habe, war ich das nicht. Also da war ich natürlich pro Tierschutz und so, aber war nicht im Ansatz so Ich hatte nicht so krasse Moralvorstellungen, wie ich es jetzt habe. Mhm. Und je mehr ich sehe in meinem Job, mhm, und ich merke auch, und das habe ich letztens zu einer Freundin gesagt, dass mich, dass es aktuell häufig anfängt, dass mein Job als Hundephysiotherapeutin mich moralisch belastet. Weil natürlich, also brauche ich dir glaube ich nicht zu sagen, dass ich natürlich auch viele französische Bulldoggen behandle und die meisten meiner Patientenbesitzer, da bin ich sehr dankbar für, haben ein unfassbar tolles Mindset mittlerweile und sagen, boah, würden wir uns nie wiederholen, was für eine dumme Idee, das damals gemacht zu haben, wir sehen das Problem und mit solchen Leuten zu arbeiten, macht natürlich Spaß, weil du, also die wissen ja darum, aber du hast trotzdem immer wieder Leute, die es nicht sehen und wenn du das irgendwie häufiger hast, dann kickt das schon. Wenn du vor allem auch noch so eine Hardcore-Tierschützerin bist, die eh schon sagt, ach ja, weiß ich jetzt gar nicht, inwieweit wir noch gerade züchten müssen, wenn wir schon so viele Hunde auf der Welt haben. Also wenn ich da mit diesem Mindset ja eh schon bin, und das stecke ich natürlich in meinem Job deutlich zurück. Ne? Also ich bin jetzt nicht die, die jedem da jetzt irgendwie einen moralischen Vortrag hält. Aber ja, das verändert sich krass, weil man natürlich auch einfach aus der medizinischen Sicht immer mehr weiß und immer mehr sagt, wie kann das okay sein? Also das hat sich schon doll verändert in den letzten Jahren.
Wie kann das denn noch okay sein?
Ja, das frage ich mich auch. Nee, also eigentlich gar nicht. Also das ist wirklich mein Punkt. Also ich meine, wenn wir natürlich über Qualzuchten reden, dann ist natürlich das, was den Leuten in den Kopf kommt, sind natürlich französische Bulldoggen und Möpse. So. Und dass das für mich auch persönlich mit das Schlimmste ist, was man einem Tier antun kann, weil ich sag immer, die Hunde sind Schrott. Wo fangen wir denn da an? Ne? Also da Brachycephalie ist ja eine Sache, die wirklich dramatisch schlimm ist. Ich meine, keine Ahnung, ich hatte mal vor 15 Jahren hatte ich meine Nasenspray-Sucht. Und da habe ich, also Sucht, da habe ich ganz viel Nasenspray genommen, weil meine Nase immer zu war. So, ich nehme das jetzt schon mindestens 10 Jahre, geht gar nicht mehr. Nicht mal, wenn ich erkältet bin. So, ich bin richtig gut geworden. Aber dieses Gefühl, dass man keine Luft bekommt, das ist einfach beschissen, ne? So, und das ist ja der erste Punkt. Aber das ist ja nur einer von Hunderten. Also da reden wir ja auch über, ich meine, die Keilwirbel. Und die wenigsten Leute wissen überhaupt, wie entsteht das? Warum ist es da überhaupt? Und das ist ja so pervers, das ganze Ding. Dann über eine Hüftgelenksdysplasie, über die Ellenbogen, über Patellaluxation und. Das hört ja einfach nicht auf, diese Liste. Und das ist natürlich das Offensichtliche, wo Gott sei Dank ja zumindest online Umdenken teilweise stattfindet. Aber das hört ja nicht auf. Also da reden wir, also wie viele Multipoos ich habe, die irgendwie eine Patella haben, wo du echt sagst, Leute, das ist also, ja, das ist nicht so schlimm wie eine französische Bulldogge, weil die haben noch mehr, aber das macht ja den Schmerz einer extremen Patellaluxation nicht besser, nur weil es anderen noch schlechter geht. Und das ist ja was über, also dieses Whataboutism, worüber ich ja auch häufig dann irgendwie spreche, weil ich sage, nee Leute, also ihr könnt eure, nur weil euer Hund nicht so krank ist, ist er ja nicht gesund. Ne? Und das ist schon heftig, weil du kriegst es, wenn du einfach in dem medizinischen Bereich arbeitest, extrem mit. Ja, wie einfach ganz, ganz viele Rassen Probleme haben und keine kleinen Probleme. Und das ist hart. Also es ist wirklich irgendwann mental hart für einen selber auch, ja.
Zweite Sache, die mir heute so bewusst wird, also ist mir natürlich klar, aber ja, na klar, jemand, der in dem Bereich arbeitet, da kommt ja in der Regel erst oder kommen ja relativ wenig Leute mit gesunden Hunden hin, um eine Fürsorge zu betreiben. So, in der Regel erlebst du ja genau das zwischen deinen Fingern, worüber ich einfach nur rede. So, reden ist das eine, das anzufassen und zu fühlen, ist ja dann nochmal was anderes.
Absolut. Ja, und das macht dann irgendwann, also ich merke, ich kriege da eine Wut. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz ungesunde Nummer, wenn man irgendwie auch gerade in einem beruflichen Kontext irgendwie anfängt zu sagen, boah, ich krieg Hals. Und das hatte ich jetzt ein paar Mal, dass ich von einer Behandlung raus bin und richtig durchatmen muss. Ich muss erstmal meine beste Freundin anrufen und sagen, boah, warum? Warum? Und warum sehen das die Leute nicht? Und jetzt muss ich natürlich auch sagen, die Leute, die zur Physiotherapie gehen, die haben ja meistens eine ganz andere Aufmerksamkeit schon auf Dinge, die nicht so gut laufen. Wenn ich jetzt eine Tierärztin wäre oder so, da kommt ja jeder. So, und also im besten Fall, sagen wir mal, ne? Aber bei der Physiotherapie kommt ja nicht jeder. Also die Leute, die haben ja meistens schon gemerkt, oh, offensichtlich ist da nicht alles okay. Und dementsprechend habe ich eher ein Klientel an Kunden, was eigentlich ein ganz gutes Mindset hat. Also ich würde behaupten, dass 80-90% meiner Leute oder meiner Kunden mittlerweile ein ganz gutes Mindset haben, wo ich sage, mit denen kann ich auch ganz offen darüber reden und wirklich im Austausch gehen und die sagen, ja, wir sehen das auch und das ist so schlimm, das hätten wir gar nicht gedacht und so, wir würden es nie wieder so unterstützen. Also da merkt man schon den Wandel, aber selbst diese 10-15%, die kicken manchmal, weil du bist da und denkst so, Leute, wie kann das denn euer Ernst sein? Und das ist schon, ja, ich habe sogar schon mal darüber nachgedacht, was natürlich gar keinen Sinn ergibt, ob ich keine ganz offensichtlichen Qualzucht mehr behandle, also keine brachycephalen Hunde, was ja gar nicht der Sinn ist, weil man macht das ja, um den Tieren zu helfen, aber man muss ja irgendwie auch sich selber davor schützen, dass man danach, weil es gibt immer wieder Leute, da behandle ich das Tier und also die erste Sitzung ist immer eine Anamnese. Das geht ungefähr eine Stunde. Du musst dir den Hund angucken, du musst Fragen stellen. Du lässt dem Tier auch ein bisschen Zeit, weil ich meine, das kennt dich nicht. Ich bin mobil, das heißt, ich komme nach Hause. Und dann stellst du natürlich eine Menge Fragen, auch so was grundsätzlich die Gesundheit des Tieres angeht. Und so das Paradebeispiel, was ja ganz basic-mäßig ist, aber irgendwie vorerkrankt und so, und dann fragst du nach der Atmung und dann sagt er, ja gut, der schnarcht halt ein bisschen, aber das ist ja normal. Und dann sitzt du da und das passiert gar nicht so selten und dann musst du den Leuten sagen, nee, das ist nicht normal. Das ist, man denkt, dass das normal ist aufgrund der Rasse, aber kein Hund, also das ist nicht gesund übrigens. Und da schüttelst du wirklich den Kopf und ich krieg Puls. Und das ist echt hart an dem Job, manchmal muss ich sagen. Wie gesagt, die meisten meiner Menschen, meiner Kunden sind ganz, ganz toll, haben ein ganz tolles Mindset. Ich habe viele Tierschutzhunde, die ich auch prophylaktisch einfach behandle. Also wirklich, und es macht so viel Spaß, mich mit diesen Menschen auszutauschen. Das ist wirklich eine totale Bereicherung. Aber in diesen Situationen denke ich mir manchmal, oh, ich kann genau diesen Typ Mensch, das fällt mir schwer, mit denen Zeit zu verbringen.
Wir gehen deinen Weg gleich weiter, aber eine Frage, die ich mich schon sehr lange frage und es wird mich interessieren, ob du eine Antwort darauf hast oder zumindest wie deine Gedanken dahingehend sind.
Ja.
Rassezucht, okay, lassen wir mal stehen. Warum schaffen wir es nicht, diese Rassen zu verbieten in der Zucht, wo ja nun wirklich einfach belegbar ist, dass die nicht gesund sind? Und wenn wir sagen nicht gesund, dann nimm irgendwelche kleinen Sachen von mir aus noch raus, die ab und zu mal passieren können. Aber klar, so diese wirklich schlimmen Sachen. Warum schaffen wir das nicht, diese, und ich weiß es jetzt nicht, 3, 4, 5, 6, 8 Rassen zu sagen, okay, morgen stopp, halt, wir sind jetzt schlauer als vor 10 Jahren, wir haben wissenschaftliche Erkenntnisse, wir wissen das. Ja. Wir wissen, dass das auch nicht Einzelfälle sind, sondern in der breiten Masse. Warum können wir das nicht machen? Also warum züchten wir wohl, und das ist so die zweite Frage, die ich mich immer frage, warum anders, mit welchem Gedankengang kannst du derjenige sein, der das züchtet? Das sind so die Fragen, die in meinem Kopf sind, weißt? Und das meine ich nicht böse, sondern ich will das wirklich, wirklich, wirklich verstehen. Ich will verstehen, wie jemand sagen kann, ich züchte jetzt eine französische Bulldogge und mit allem, was mein Herz sagt, stehe ich dahinter.
Ich glaube, dass diese Menschen und also sowohl die, die das züchten, als auch die, die sich solche Hunde anschaffen, die wollen das natürlich nicht sehen und die reden sich ja schon auch doll ein, dass ihr Hund freiatmend ist und dass ihr Hund nein, gar kein Problem hat und die anderen, die sind schlimm, aber man selber hat ja natürlich ein gesundes Tier und dann hast du schon Leute, die, also das ist zumindest das, was ich von den Patientenbesitzern mitbekomme, die am Anfang der Anschaffung dachten, ja, wir kennen natürlich das, was so ein bisschen kursiert, aber wenn wir diejenigen sind, die sich richtig informieren und die einen guten Züchter raussuchen, dann geht es unserem Hund ja gut. Also die Leute glauben das und die wollen das natürlich auch glauben, weil sie, ich meine, Geschmäcker sind verschieden, weil sie offensichtlich auf diesem Typ Hund stehen, also ist mir ein Rätsel persönlich, weil ich denke mir, ja, ich mag halt so eher ursprüngliche Hunde vom Look, weil das halt aussieht wie ein Hund, so, also und nicht, naja, egal. Aber ich glaube, die reden sich das eben natürlich wirklich ein und glauben sich das wirklich, weil anders kann ich mir nicht erklären, dass man das nicht recht, also dass man sich das irgendwie schönreden kann. Und ich meine, jeder Blinde mit dem Krückstock sieht ja im Endeffekt, wenn du dir so ein Tier anguckst, das kann nicht atmen. Also worüber reden wir denn da? Ne? Genau. Ich meine, das Gangbild und so weiter und so fort. Ja, es müsste sich natürlich einfach auf politischer Ebene was ändern und es würde natürlich auch nichts ändern, wenn man einfach nur das Züchten verbietet, sondern man müsste natürlich irgendwo ansetzen und sagen, die Haltung ist verboten. Weil nur das Züchten, dann rennen sie natürlich alle ins Ausland, holen sich von da einen Hund, das Problem macht es ja nicht kleiner. Und man müsste es irgendwie hinbekommen, dass man sagt, okay, die Hunde, die da sind, die über Vereine vermittelt werden, wie auch immer, über den Tierschutz, die haben natürlich genauso das Recht auf ein Zuhause. Aber ansonsten müsste man verbieten, dass diese Hunde gehalten werden. Oder, und am Ende, traurig aber wahr, wenn es den Leuten ans Portemonnaie geht, dann tut es den Menschen weh. So, und wenn man sagt, ähnlich, und ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, sei mal ganz dahingestellt, wie bei gewissen Rassen, die auf irgendwelchen bescheuerten Listen sind, ne? Also dass das nicht gut ist, gar keine Frage. Aber man könnte auch einfach sagen, jo, die Leute, die diese Hunde haben, die zahlen auf einmal das Zehnfache an Steuern oder so. Und ich glaube, dann wird sich das vielleicht auch nochmal so ein bisschen verdünnisieren, das Problem. Also Menschen merken es immer häufig erst, wenn es ans Geld geht. Und das ist auch bei der Hundephysio so, wenn ich Leuten sage, ihr müsst diese Übung machen, ansonsten, ne, also wenn ich jetzt irgendwie alle zwei Wochen komme, dann und ich mache ein bisschen Muskelaufbautraining, dann reicht das natürlich nicht. Dann ist das natürlich ein Argument. Wenn ich aber sage, Leute, wenn ihr das nicht weitermacht, dann hat dieser Hund innerhalb von den nächsten 4-5 Monaten einen Kreuzbandriss auf der anderen Seite und das wird nochmal so teuer. Und wenn ich mit dieser Argumentationskette komme, auf einmal werden die Übungen gemacht. So, und da merkt man schon, dass wenn es ums Geld geht, dass die Leute dann vielleicht schon noch mal ein bisschen sich umentscheiden würden.
Zwei Sachen. Boah, ich mag es, mich mit dir auszutauschen.
Ich finde es auch richtig cool.
Die Kehrseite der Medaille ist ja, wir machen jetzt eine Liste und sagen, diese Hunderassen zu halten ist richtig teuer. Das bestimmt der Staat. Und das wird ja wahrscheinlich dann über eine erhöhte Hundesteuer laufen, so wie wir es von der Liste auch kennen, wenn wir bei diesem Modell bleiben. Ich frage mich dann halt immer, hat nicht der, der das Geld einnimmt, irgendwie doch ein Interesse daran, dass extrem viele Hunde davon dann gehalten werden, weil das dann ja eine sehr gute Einnahme ist. Das
Absolut,
heißt, man
ja.
würde diese Hunde vielleicht, bewusst oder unbewusst, wir wollen niemandem etwas Böses, vermehrt in Werbung platzieren, in anderen Sachen, die man irgendwie Absolut. Beeinflussen kann, platzieren, damit möglichst viele Menschen diese Hunde kaufen, damit man eine hohe Einnahme haben. Erster Gedankengang. Zweiter Gedankengang. Für die Politik ist das alles viel zu klein, das verstehe ich. Meine nächste Frage, die ich mir dann immer selber stelle, ist, wenn ich der Companiero wäre, der den Rassezuchtverband leiten würde, dann würde ich doch dafür sorgen, dass in meinem Rasse, also der oberste Typ von allem, dann würde ich das doch unterbinden, weil ich möchte doch den Schaden von allen anderen Rassen, die das nicht haben, abwenden und mich selber aus der Schusslinie bringen. Ich verstehe gar nicht, warum man daran festhält und diesen ganzen Gegenwind und all das, was damit reinspielt, auf sich nimmt, um ja wahrscheinlich prozentual gesehen an sehr wenig Hunden dann doch auf diese breite Masse festzuhalten. Denke ich mal so, warum macht man das? Hat man Bock auf Streit so? Also
ich bin total bei dir. Also am Ende wäre natürlich die einzig richtige, gute Konsequenz, dass man das verbietet und auch nicht höherer Steuersatz, sondern verbietet es. Ich denke immer so, okay, Deutschland braucht vielleicht bei allem ein bisschen länger und vielleicht nochmal irgendwie eine extra Weile, keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja auch einfach mittlerweile Länder, in denen es verboten ist und das ist der einzig richtige Step. Also da brauchen wir nicht drüber zu sprechen und ich verstehe es auch nicht. Ich meine, früher, wenn es dann auch gerade bei Instagram mit Kommentaren oder sowas hieß, es dann ja immer sogar gut vom VDH, dass es ja quasi ein Qualitätsmerkmal ist. Und damit zerschießen sie es natürlich komplett selber, weil die sagen, naja, also gibt genug Rassen, die ganz schön offensichtlich krank sind, die ja auch von da anerkannt sind und so. Also ja, ich bin bei dir. Also
machen wir mal einen Haken dahinter, weil wir beide werden es leider nicht lösen können.
Leider nein.
Angefangen, geprägt durch Mama, kam der erste Hund. Dann die Hundephysiotherapie. Über all die Jahre so viele Sachen gesehen, die das Bild von dem, was ein bisschen lose im Kopf, was ich immer mehr hat, verfestigen lassen. Und ich habe es vorhin schon mal erwähnt, heute bist du, glaube ich, erste Vorsitzende.
Bist du? Ich bin mit Mieke, wir haben zusammen den Verein, wir haben einen Doppelsitz.
Spannend, wie in den guten Kinos, da gibt es doch auch ab und zu so einen Doppelsitz ohne diese störende Lehne dazwischen.
Das haben wir. Na, wir sind quasi beide erste Vorsitzende sozusagen.
Perfekt. Was für einen Verein habt ihr gegründet? Warum habt ihr das gegründet? Wie kam es dann von in meiner Arbeit bekomme ich immer mehr mit und ich war eh schon immer so ein bisschen die tanzende Tierschutztante. Warum dann der Verein?
Also Mieke ist eine Freundin von mir und wir sind Oktober 2019 sind wir zum allerersten Mal nach Rumänien gereist für den Tierschutz. Und Ziel war im Endeffekt das Tierheim, was damals meinen Bounty gerettet hat, aufgenommen hat, wie man auch immer das nennen möchte. Und weil wir brauchten irgendwie so einen Anhaltspunkt, okay, wir wollen jetzt einfach mal sehen, wie ist es denn wirklich im Ausland und wie sind die Zustände da und einfach mal hinfahren und just for fun mal gucken, was ist da so los. Und das war, ich habe sogar tätowiert, 18.10.2019. Und ja, wir sind da angekommen und ich weiß nicht warum, also ich werde häufig gefragt, warum denn Rumänien so, weil es gibt ja noch andere Länder so. Ich kann es dir gar nicht sagen. Also irgendwie hat es mir dieses Land auf irgendeine ganz weirde Art und Weise angetan und es ist, ist landschaftlich ein unfassbar schönes Land, muss man auch sagen, aber hat natürlich auch, wenn du da bist und du denkst, krass, es ist so wenig Flugstunden entfernt und du bist da teilweise an manchen Orten ganz anderen Paralleluniversum einfach. Ja, und dann haben wir da unsere erste Tour so gemacht, haben uns das Tierheim angeguckt und sind dann, also das war damals bei Bukarest, und sind dann so ein bisschen rausgefahren und haben so ein bisschen geguckt, okay, wie sieht es denn auch auf den Straßen aus? Und ja, waren ehrlich gesagt, wie gesagt, das war 2019, waren sehr geschockt, weil wir das natürlich noch nie gesehen haben, dass so viele Hunde und Katzen und alle überall da einfach an der Seite sitzen und überfahren sind und hier und da. Also es war wirklich, das waren Zustände, das waren krass. Und an diesem Tag haben wir auch Nala gefunden, meine kleine Maus. Und also ich bin der Überzeugung, ich bin klar so eine Tierschutzolle, ich bin trotzdem der Überzeugung, nicht jeder Hund, der da auf der Straße sitzt, den sollte man nach Deutschland bringen, den sollte man in ein Tierheim bringen. Es gibt Hunde, die kommen da wunderbar klar. Nala, meine Kleine, war keiner davon. Also es war, die ist panisch von A nach B gelaufen und dann haben wir die mitgenommen und saßen auf einmal mit dem Hund im Auto und waren so, fuck. Und wir hatten, das weiß ich noch, wir hatten so ein Airbnb, wo gar keine Hunde erlaubt waren, aber wir waren natürlich smarte Mäuse. Wir haben natürlich gesagt, nee, wir nehmen uns kein Hotel, wir nehmen uns auf jeden Fall ein Airbnb, weil wir das natürlich schon eingerechnet haben, dass das bei Mieke und mir jetzt nicht ganz unrealistisch ist. Und ja, ab da hatte ich dann auf einmal zwei Hunde. Und ja, also ich muss sagen, sie ist der beste Hund der Welt. Wirklich, das ist so ein einfacher, cooler Hund. Die ist ein anderes Thema. Aber ja, und ab da war eigentlich klar, okay, das ist irgendwie unser Ding hier. Und irgendwie, wollen wir hier mehr machen. Und dann haben wir uns damals im anderen Verein noch angeschlossen und haben auch viel bei der Vermittlung unterstützt, haben wirklich, wir waren so eine Two-Woman-Power-mäßig, also wir hatten es hat so Spaß gemacht auch und wir haben richtig viel bewegt und also zu ganz vielen Hunden habe ich immer noch Kontakt, also zu den Besitzern von damals noch, also es war ganz toll, haben uns dann in einem deutschen Tierheim angeschlossen, die auch eben Auslandstierschutz machen und aber eben auch vor Ort hier in der Nähe von Hamburg, also zwischen Hamburg und Cuxhaven haben die so ein kleines Tierheim und haben da eben viel gemacht, haben vermittelt, haben Projekte in Deutschland gemacht, in Rumänien gemacht, in Südfrankreich gemacht, also überall und wollten damals eigentlich schon gründen und irgendwie haben wir uns dann aber nicht getraut, weil so ein Verein zu gründen ist ja auch nochmal ein Step und irgendwie eine andere Verantwortung. Und dann kam Corona und dann war ja eh so ein bisschen die Phase, alles so ein bisschen schwierig. Sie war gerade dabei, quasi irgendwie zweites Staatsexamen. Sie ist Rechtsanwältin. Ich war irgendwie auch mit meiner Selbstständigkeit und mit Überleben beschäftigt, weil so in Corona war das natürlich auch irgendwie schwierig.
Wem sagst du das?
Mit zwei Jobs, die ich beide nicht mehr ausführen durfte. Und ich sag mal, Physiotherapie ist schwierig von zu Hause. Tanzen unterrichten war auch irgendwie auch nicht so richtig von zu Hause möglich. Und damals sollte es irgendwie noch nicht so sein. Und dann ist Mieke, hat 3 Monate war sie in Indonesien und hat da quasi gearbeitet und war dann auch auf Lombok, eigentlich zum Urlaub machen und hat da die Zustände entdeckt und es war so eine Katastrophe, dass sie dann, das war 2023, einen eigenen Verein gegründet hat, Dogs of Lombok, und gesagt hat, okay, hier muss sich was verändern, weil das ist wirklich nochmal Next Level. Und ich war parallel in Rumänien immer noch unterwegs mit einer anderen Freundin irgendwann und habe ein Tierheim entdeckt, was ich so toll finde und so krasse Tierschützer, die so einen unfassbar guten Job machen. Und habe, das war 2024, gesagt, okay, jetzt ist der Moment, ich muss gründen irgendwie. Wir wollten es damals schon machen. Wir haben so viel erlebt schon über die letzten 6 Jahre. Und dann meinte sie, okay Fiona, warte mal, ich habe doch jetzt schon einen Verein, lass uns doch jetzt, ist doch irgendwie der Moment gekommen, wo wir das, was wir damals schon machen wollten, jetzt einfach zusammen machen. Und dann ist auch aus Dogs of Lombok Fam for Dogs geworden, also Fight and Movement for Dogs. Genau, und sie ist nämlich für Lombok zuständig und ich für Rumänien. Und mittlerweile sind wir nicht nur zu zweit, wir haben noch 3 weitere Mädels im Vorstand, die sich um Finanzen kümmern und mit um Lombok und mit um Mitglieder und solche Sachen. Und jetzt sind wir so 5 Girls, die das so ein bisschen versuchen zu rocken. Genau, ja.
Ganz viele Fragen. Frage 1. Und jetzt trifft es dich, weil du die Erste bist, mit der ich spreche, nachdem ich mich das angefangen habe zu fragen.
Ja.
Warum brauchen wir immer mehr Vereine? Oder nicht warum brauchen wir, sondern warum werden immer mehr Vereine gegründet? Warum schließt man sich nicht bestehenden Vereinen an, um die immer größer werden zu lassen? Oder wollen die das vielleicht sogar gar nicht?
Bin ich zu 100% bei dir und habe ich damals, also damals, vor irgendwie 1,5 Jahren, ist jetzt nicht so lange her, habe ich das auch überlegt.
Als ich noch unter 30 war.
Vor 20 Jahren. Nee, habe ich auch überlegt und hatte auch damals erst die Überlegung, ich wollte mich jemandem anschließen. Und muss halt ehrlich sagen, dass ich nicht immer hinter allem stehe, was andere Vereine so tun, um ehrlich zu sein. Und natürlich, 100%ig gibt es auch eine Menge Vereine, die genau den gleichen Vereinszweck haben, wie wir ihn haben, bin ich mir sicher. Ich bin zum Beispiel, also wir starten jetzt bald mit der Vermittlung. Ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, dann haben wir damit hoffentlich auch gestartet. Sehr klein, ausschließlich über Pflegestellen. Und der Hauptfokus unseres Vereins ist eigentlich Arbeit vor Ort. Also Kastrationsprojekte, die Zustände vor Ort zu verbessern und die Vereine, die in den Gebieten irgendwie tätig sind, die, ich will jetzt nicht sagen, also die machen auch einen tollen Job und das ist alles wichtig und das hat alles seine Berechtigung, gar keine Frage. Aber ich finde eben gerade bei Tierschutz und gerade bei Auslandstierschutz finde ich den Aspekt mit Kastrieren ist das Wichtigste. Also da brauchen wir gar, also das ist ja, also wenn etwas wichtig ist, dann das und das ist unser Hauptfokus und irgendwie, ja, also unser Verein hat so ein bisschen vom Gefühl her so ein bisschen Startup-Charakter. Also wir haben wirklich richtig, richtig viele Volunteers mittlerweile, richtig viele Leute, die da auch so ihre eigenen Ideen haben und wir sind immer so, ja, go for it, probier das mal aus und so. Also und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass viele vielleicht auch so ein bisschen altbacken sind und da vielleicht, wir hatten irgendwie das Gefühl, wir wollen was Eigenes machen und wollen irgendwie was machen, was irgendwie, ja, mehr in die Richtung geht.
Würde ich so unterschreiben, spätestens seitdem ich die Einladung zu eurer Eröffnungsparty gesehen habe und dann auch auf Instagram ein bisschen die Eröffnungsparty verfolgbar war.
Hammer, oder?
Total crazy. Also das, was ich daran so gut finde, ist, dass man es schafft, es in die Mitte der Gesellschaft zu holen und zu zeigen, ey Freunde, wir machen was Gutes, aber das Ganze kann auch Spaß machen, das darf ein bisschen hübsch sein, das darf da sein, wo ihr auch sonst freitagsabends mit euren Freunden eintrinken geht. Und jetzt gehen wir da wieder eintrinken und du kannst einen richtig geilen Cocktail und ein richtig cooles Ambiente und das Thema ist halt einfach nur ein anderes als sonst. Sonst redet ihr vielleicht über Arbeit oder Fußball oder sonst was und heute reden wir über Tierschutz. Das mag ich total und das finde ich richtig gut, dass ihr das macht. Und jetzt war sofort mein nächster Gedanke. Stell dir mal vor, ihr wärt in so einen, ich zitiere dich, leicht altbackenen Verein gegangen und hättet da diesen frischen Wind reingebracht. Ist immer die Frage, ich weiß, ne, also wollen die das, geht das, kann man sich dann irgendwie auf den gemeinsamen Nenner fokussieren? So. Aber das, was sich da zeigt, das ist doch im Prinzip dann nach oben rauszoombar, genau das Problem, was wir haben, meiner Meinung nach. Wir alle machen Tierschutz und jeder definiert es so ein ganz kleines bisschen anders, ja. Was ja erstmal kein Problem ist. Und die Christiane Rohn hat vor vielen, vielen Jahren zu mir gesagt, Jan, das ist das größte Haifischbecken. Und dann habe ich immer gedacht, so, nein, nein, das kann ja gar nicht sein, weil alle lieben Tiere und doch.
Ist man meint sich, ja. Ja.
Genau, und jetzt sprechen wir und du bist jetzt stellvertretend für ganz viele Vereine, ne? Soll gar nicht. Und
klar,
ich hoffe, du verstehst es auch alles richtig. Und
100%ig.
Cool, nice.
Du, das war ja auch genau mein Gedanke. Also ich hatte ja auch diese Überlegung, okay, warum musste ich jetzt selber noch gründen? Es gibt ja schon, ich kann mich denen ja anschließen. Und wenn du dann aber merkst, okay, ich finde, gerade hinter so Tierschutzarbeit musst du natürlich moralisch auch 100% dahinter stehen. Also wenn dann das ein Verein ist, ja ein paar Sachen macht, wo du sagst, oh, puh, oh, das ist ja nicht so meins oder so, da sind so ein paar Leute drin, die, ja, wo du vielleicht einfach die Werte nicht so ganz vertrittst, dann ist das natürlich ein bisschen irgendwie schwierig. Und wo ich zum Beispiel ein Teil dafür bin, also wir sind ganz eng mit zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Michelle de Rose kennst? Ich komme ja auch so ein bisschen aus der Bachelor-Bubble.
Habe ich gelesen.
Ja, genau. Und sie war auch, also sie ist eine relativ große Influencerin und ist auch in dem Tierheim tätig, in dem wir auch tätig sind. Und wir sind zum Beispiel connected. Also ich finde zum Beispiel super zu sagen, hey, wir haben total das gleiche Ziel, lass uns doch zusammenarbeiten, weil zusammen kriegen wir ja noch was viel Größeres hin und so. Und ich bin total dafür, dass man zusammenarbeitet. Also zum Beispiel auch, wo ich jetzt das Futter hinspenden werde. Das ist auch ein deutsches Tierheim und ich kenne ganz, ganz viele Vereine und wir sind auch mit ganz vielen Vereinen connected, wo wir sagen, hey, wir haben die gleichen Interessen, lass uns das zusammen bündeln. Und da, das finde ich auch so wichtig und so gut, aber du hast tatsächlich häufig Menschen, wo es gegeneinander geht und das ist mir auch ein Rätsel. Und ich finde, nur weil man jetzt getrennte Vereine hat, aber man hat das gleiche Ziel, kann man doch wunderbar zusammenarbeiten und sich connecten. Also da sind wir total offen und finden das auch so wichtig und so gut. Aber ja, auch uns ist schon begegnet, dass wir gemerkt haben, das ist jetzt hier eine Konkurrenznummer. Und dann frage ich mich, okay, aber wenn man das gleiche Ziel hat, was ja einfach ist, Hunde zu retten, wie kann das sein? Also es ist mir ein Rätsel, ja.
Glaubst du, wir bräuchten so ein Katalog, der Standards definiert, an die man sich halten muss, damit wir schneller, kleine Nuancen werden immer abweichen, aber damit es nicht mehr so ist, dass, wenn man ja im Prinzip das gleiche Ziel hat, nicht hinter dem stehen kann, was schon gemacht wird, um dann da mitzumachen.
Ich glaube, das Problem sind natürlich wirklich immer Nuancen. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwelche Vermittlungsposts sehe, die einfach krass auf emotionale Erpressung gehen, dann sag ich, finde ich schwierig. Jemand anderes sagt, aber es ist auch einfach nur ein süßer Text. Also wo findet man da die Mitte, wo man sagt, das ist okay und das ist nicht okay? Und deshalb ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu definieren, weil auch andere Vereine ja einen guten Job machen und die bringen vielleicht viele Hunde nach Deutschland, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, dass die einfach in Anführungszeichen nur Hunde nach Deutschland bringen, ne? Weil ich nicht finde, dass das Problem löst. Ich finde, das ist auch ein Teil des Ganzen, aber eben nicht die Problemlösung langfristig. Die machen dann ja auch, also die machen das ja auch zum Wohle des Tieres und verbessern ja auch gegebenenfalls für einzelne Tiere die Umstände und verbessern vielleicht auch an gewissen Orten die Umstände. Und trotzdem kann ich nicht sagen, ich stehe hinter dieser Vereinsarbeit, obwohl die jetzt gar nicht zwingend was Böses machen oder so. Deshalb ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schmaler Grat. Und ja, ich bin natürlich auch mit dem Veterinäramt im Kontakt und weiß natürlich gerade, was Vermittlung angeht, gibt es ja schon sehr strenge Vorgaben, was ich auch gut finde. Also, und da hat man ja schon einen gewissen Katalog an Anforderungen, die gestellt werden. So, und den gibt es ja auf irgendeine Art und Weise schon.
Vielleicht brauchen wir einfach so viele Vereine, weil es halt auch so viele unterschiedliche Menschen gibt.
Das glaube ich auch. Und ich denke immer, viele Vereine, muss ja nichts Schlechtes sein, es kann ja einfach nur sein, dass es einfach viele Leute gibt, die sich irgendwo engagieren wollen und der eine Verein ist aber nur für das eine Shelter in Italien zuständig und der andere Verein kümmert sich aber um das Shelter in Rumänien und der andere um das in Griechenland oder was auch immer. Und denke ich mir, mein Gott, dann gibt es halt 5 Vereine, wenn die alle einen guten Job machen, sind es doch 5 Vereine, die was Gutes machen. Blöd ist halt, wenn die gegeneinander arbeiten. Dann ist das Kacke, dann ist es natürlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen.
Ich durfte neulich mit den Damen von Spitz und Pauters aufnehmen. Grüße gehen noch mal raus. Und jetzt bist du die Nächste, die mir sagt, ihr seid 5 Frauen. Warum machen das immer nur Frauen?
Oh, das wüsste ich auch gerne, um Wir haben, wir haben 2 Männer. Wir haben noch einen jetzt vertickt. Wir haben jetzt, in unserem Team haben wir jetzt 3 Männer. Wir sind jetzt, glaube ich, 35 Leute oder so. Ist schon viel.
What?
Und 3 Männer, ja.
Ihr seid 35 Leute nach der kurzen Zeit.
Ich guck mal parallel kurz. Ja, das ist Wahnsinn, ja. Ich guck mal kurz bei uns in unserem Team-Chat. Da müsste das
eigentlich
sein.
Das ist ja crazy.
40. 40. Also sind jetzt 5 Vorstandsmitglieder drin, aber 35 Volunteers, die wir haben tatsächlich.
Ja, nach dieser kurzen Zeit.
Ja, wir wachsen gerade gigantisch und
wie macht ihr das? Ich frage mal für andere Vereine, die ab und zu sagen, sie suchen händeringend Leute, die ihnen helfen.
Keine Ahnung. Ein Plan.
Weil das ist ja super crazy.
Also ja, absolut. Und wir vermitteln noch gar nicht, ne? Also aktuell, Stand jetzt gerade, ist nicht, dass wir vermitteln. Wir haben eigentlich nur Kastrationsprojekte auf Lombok und in Rumänien. Wir unterstützen jeweils die Shelter vor Ort. Wir machen natürlich Social Media und wir probieren das gerade, aber sehr, sehr organisiert laufen zu lassen und haben da eigentlich ein ganz gutes System. Wir haben eine richtig coole App oder eine richtig coole Plattform, die super funktioniert für uns. Richtig geil, hätte ich niemals gedacht. Und darüber läuft die gesamte Kommunikation. Es ist echt sauber. Wir haben quasi so ein paar Head-Offs jetzt eingeführt, also Head of Social Media, die sich nur darum kümmern und Redaktionspläne schreiben und sowas. Wir haben jemand, der sich ausschließlich um Fundraising kümmert und eine Person kümmert sich, also wir haben die so ein bisschen aufgegliedert sozusagen und das klappt super. Und dann hat jeder so auch sein Team und jeder weiß, was gemacht wird. Einer kümmert sich nur um die Newsletter, die anderen kümmern sich nur um die Website und so. Und das ist eigentlich, also das ist ganz nice gerade.
Ihr habt so ein bisschen Strukturen wie so ein mittelständisches Unternehmen.
Voll. Voll. Haben auch, ich weiß nicht, ob dir die App oder die Plattform Slack was sagt.
Ja.
Wusste ich vorher, ich kannte das vorher auch gar nicht. Ich meine, ich bin solo selbstständig,
ich arbeite gar nicht im Team.
Und das ist nice. Also wirklich, dann hat man Channels und so, man kann sich gut absprechen. Das ist wirklich gerade, es float gerade. Dann gibt es jede Woche, hat unser Social Media Team jetzt auf einmal immer einen Call. Wir haben Volunteer Calls, wo wir alle einmal updaten und so. Also ich habe gerade das Gefühl, dass wir gerade einen coolen Vibe haben. Und dass wir auch, glaube ich, gerade so ein Ort sind, wo sich viele ganz wohl fühlen, die vielleicht auch in anderen Strukturen sich nicht so aufgehoben gefühlt haben und sich vielleicht auch nicht so gehört gefühlt haben. Weil wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe eine richtig coole Idee, ich möchte jetzt irgendwie eine Armbandaktion starten oder whatever, dann sagen wir, ja, probier's aus, go for it. Wir vertrauen dir da. Also wenn es um Zahlen geht, sprech uns kurz nochmal vorher an. So, aber ansonsten, also das ist schon ganz cool.
Das ist diese Startup-Mentalität, die du vorhin genannt hast.
Ja, voll. Das macht echt Spaß, aber wirklich, das ist echt nice.
Das heißt, wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde so, ey, ich will mitmachen und ich habe da mal irgendwie was mit Caps oder sowas vor, dann könnte ich mich erstmal ausprobieren.
Klar. Also, wir sind halt immer noch ein frischer Verein, ne? Wir haben, also, die Rücklagen sind sehr begrenzt bis nicht vorhanden, weil wir sind ganz neu. Also, ein paar haben wir, so dass wir die nächsten Monate das Shelter immer noch, also, dass das alles immer abgedeckt ist, natürlich. Aber wenn jetzt jemand sagt, ja, ihr müsst jetzt aber erstmal irgendwie 2000 Euro vorschießen, dann sagen wir, ja, leider, das ist, das vielleicht jetzt nicht. Aber wenn man jetzt coole Ideen hat und sich da so ein bisschen verwirklichen will, dann, warum denn nicht? Also, ich meine, im Zweifel sagen wir, gut, das lief nicht so gut, dann halt müssen wir es anders machen oder irgendwie, also, ja.
Was ist die Vision?
Also unsere Vision, Mission ist ganz klar, die Bedingungen der Tiere vor Ort zu verbessern. Das ist unser Punkt, so. Also ich bin ja der Rumänien-Part und meine persönliche Idealvorstellung, Vision wäre irgendwann zu sagen, hey, wir bauen in Rumänien ein eigenes privates Shelter, wo wir natürlich Hunde aufnehmen, die obviously Hilfe brauchen, aber wo wir vor allem zum Beispiel auch einen Bereich haben für Hunde, die aus irgendwelchen Gründen nicht auf die Straße mehr können, weil sie einfach zu krank sind, was auch immer, die aber auch einfach nicht nach Deutschland können. Also wo man sagt, die kannst du nicht vermitteln, das ergibt für keine Partei Sinn und dass man auch so ein bisschen so eine Art Mini-Gnadenhof auch für Tiere vor Ort hat, ne? Dass die da nicht irgendwie in ihren Kenneln, die wirklich winzig sind, irgendwie ihr Dasein fristen müssten, sagten, das war grammatikalisch, hat das der Satz.
Ja, aber der Inhalt war richtig.
Aber der Inhalt, da war klar. Super. Also, dass man auch irgendwie einen Ort schafft für Tiere, die nicht ausreisen sollten. Und wir betreuen ein öffentliches Shelter in Rumänien. Öffentliche Shelter sind ja auch hart. Das Shelter, was wir betreuen, wird von Tierschützern geführt und es ist unfassbar, was die tun, auch nachhaltig. Also so viele regelmäßige Kastrationsprogramme. Wir haben in 2 Wochen haben wir das nächste, wieder so ein Großprogramm. Die eine Tierheilleitung geht immer in Schulen und klärt auf, versucht politisch irgendwie ranzugehen. Und dann habe ich, als ich das gesehen habe, war ich so, okay, das sind Menschen, die können gar nicht genug Support bekommen, weil die wirklich langfristig was verändern wollen. Die versuchen wirklich, die Wurzel am Problem zu packen, nämlich.
So rum
machen wir das auch mal. Und ja, nachhaltig was zu verändern, vielleicht irgendwann kleines eigenes Shelter zu haben, wo man auch den Hunden eine Chance gibt, die nicht ausreisen sollten.
kann dir unweit von deinem Wohnort einen jungen Mann ans Herzen legen, der dir erzählen kann, wie das funktioniert mit dem Bau von einem Tierheim im Ausland.
Ja, Bruder und ich, wir sind schon im Kontakt.
Ah ja, guck mal. Ja. Grüße gehen raus, war auch schon hier im Podcast.
Ja, weiß ich, ja. Ja, ich war letzte Woche, waren die in Hamburg bei der Kinotour. Ich war natürlich mit Mieke vor Ort. Wir haben uns beinhart in den Regen gesetzt. Wir waren natürlich Hamburg natürlich und wir dachten, nee, im August machen wir da schön draußen so Freilichtkino. Wie nice ist das denn? Ja, turns out, wir saßen irgendwie in der Regenjacke mit komplett nassen Hintern. Saßen wir da und haben uns das aber, wisst ihr, es war wirklich ganz toll und ja, ist gigantisch. Es ja, kann nicht genug solche Orte geben auf der Welt, wo einfach versucht wird, Tier zu helfen. Je mehr es gibt, desto besser ist es am Ende.
Lass uns ein bisschen Werbung für die Doku machen. Was habt ihr da gesehen und wie heißt das und warum sollte man sich das angucken?
Also das sollte man sich auf jeden Fall angucken. Das ist die Tierbrücke. Ganz emotional, ganz toll und es zeigt halt einfach Tierschutz und auch die, hast du es schon gesehen?
Ja.
Sehr gut. Es zeigt auch die Dinge, mit denen du einfach als Tierschützer konfrontiert bist und die Dinge, die da Normalität sind. Und das finde ich immer so wichtig, weil weswegen bin ich so eine militante Alte geworden? Genau wegen dieser Situation, weil du dann siehst du auf einmal, dir sterben die Tiere in den Armen weg und es gibt so viele davon und wenn du das weißt und wenn du das immer miterlebst, dann hast du irgendwann eine ganz andere Connection zum Tierschutz und das hat eine ganz andere, das nimmt einen ganz anderen Platz in deinem Herzen ein und diese Doku, also ich bin natürlich jemand, der das vor Ort kennt und der das natürlich total mitfühlt und gesagt, ja, das ist es. Und diese Probleme hast du da und auch diese Sprachbarriere. Ich musste so lachen zum Teil, weil wir das genauso kennen. Dann redest du mit irgendjemandem und denkst so, der hat keinen Plan, was ich gerade erzählt habe. Und ich weiß auch nicht, was er mir gerade erzählt hat. Wie starten wir das Projekt jetzt und solche Sachen? Also es ist, wir mussten viel lachen. Wir mussten natürlich auch eine Menge Tränen verdrücken und so. Also das muss man sich anschauen.
Was hat das alles mit dir gemacht? Also wir haben vorhin so ein bisschen, hast du schon über deinen beruflichen Werdegang gesprochen, was das mit dir gemacht hat. Jetzt hast du eben gesagt, man ist dann näher dran, man erlebt das mit. Und du hast schon zweimal dich selber als militante Alte bezeichnet. Lass es uns vielleicht mit der Frage aufziehen. Wie antwortest du auf die Frage, warum muss man das alles im Ausland machen? Haben wir hier in Deutschland nicht genug Probleme? Können wir das nicht hier erstmal machen, bevor wir das irgendwo anders machen?
Also, wo fange ich an? Also, ich bin der Meinung, Tierschutz in Deutschland ist genauso wichtig wie Tierschutz im Ausland. Also, ich würde das gar nicht irgendwie gegeneinander aufwiegen und sagen, ja, aber da ist es viel wichtiger. Und ja, da sind die Zustände dramatisch, ne? Und natürlich ist ein deutsches Tierheim nicht vergleichbar, wenn ich mir unser rumänisches öffentliches Shelter anschaue, weil ich mir denke, ja, die Bedingungen, die sind dramatisch. Nichtsdestotrotz hat der Hund in dem deutschen Tierheim das genauso verdient, ein Zuhause zu bekommen, wie der im Ausland. Also mein erstes Problem, was ich mit dieser Aussage habe, von wegen, können wir nicht erstmal in Deutschland anfangen, die Tierheime sind voll genug. Wenn ich mit meinen Hunden unterwegs wenn ich mit meinen Hunden unterwegs bin, dann kommen solche Aussagen gefühlt meistens von Leuten, die genau gar nichts machen im Tierschutz. So, und da krieg ich Plack, weil ich mir denke, ach so, okay, also wir haben genug Hunde. Du dachtest aber, also super wichtige Idee, deinen Maltipu zu einem Züchter zu gehen und dir eine Maltipu zu holen, während wir grundsätzlich ja schon eigentlich viel zu viele Hunde haben. Und wir zum Beispiel jetzt auch von unserem Verein, wir sorgen ja dafür, sorry, wenn du es gerade laut hörst, das ist Lino, der hier, also Lino kann auf seinen drei Beinen nicht sehr langsam und leise gehen. Er ist immer sehr... sehr inbrünstig im Gehen. Ich weiß
ja,
nicht,
ob da müssen wir gleich eh nochmal kurz einen Schwenker hinmachen. Das ist ja irre. aber da kommen wir gleich hin.
Tierschutz im Ausland ist genauso wichtig wie Tierschutz in Deutschland. Und wenn das dann Leute behaupten, die selber aber dazu beitragen, dass es noch mehr Hunde gibt. Ich meine, wir als Verein versuchen ja nun mal schon sehr drastisch, einfach, dass es auch im Ausland weniger Hunde gibt. Wir machen ja die Kastrationsprojekte. Also wir erschaffen ja nicht diese Hunde, die wir rüberholen, sondern wir versuchen durchgehend, dass es weniger Hunde gibt. und tun was dafür. Und ich meine, es ist doch egal, wo auf der Welt du hilfst. Hauptsache, man tut was, denke ich mir immer.
Ja, bin ich bei dir. Und trotzdem ist es eine Aussage, die ich auch immer wieder zugeschickt bekomme, gerade nach solchen Folgen.
Glaube ich, hundertprozentig.
Ja.
Also, ich
glaubst
bin jetzt...
Glaubst du, sorry, dass ich reingehe, glaubst du, man muss das vor Ort einmal gesehen haben, damit man sowas nie wieder sagt?
Ja. Tut mir leid.
Er geht zurück.
Ich überlege gerade.
Er kann machen, was er möchte. Das ist doch das Geile an einem Hunde-Podcast.
Nee, aber also Lino hat neues Ding. Das ist, das macht er ernsthaft immer nur, wenn ich in irgendeinem Call bin. Und jetzt hörst du das Kuchen. Genau. Ich weiß nicht warum. Das macht er immer noch ungefähr Stunde, anderthalb. Vorher nicht. Vorher chillt der. Der chillt auch den ganzen Tag. Der bleibt alleine. Das ist alles easy. Das ist wirklich ein ganz gechillter Hund. Du hörst es quietschen, oder?
Mhm. Klar. Ja. Alle anderen auch, nicht nur ich.
Also, Lino, ich habe so einen Korb, wie auch immer, da sind deine Spielzeuge drin. Und Linos neues Ding ist, immer, wenn ich in einem Zoom-Call bin, aber wie gesagt, erst später, diesen Korb Step-by-Step auszuräumen. Und der hat jetzt das erste Mal den ersten, jetzt das zweite Mal den zweiten geholt. Der steht gleich wieder auf und räumt diesen gesamten Korb leer. Und das macht der nie. Ernsthaft nie, außer ich bin in einem Call.
Was für ein schlauer Hund.
Ja, der Hund ist, das ist ein Kracher.
Wenn dich das stört, dass der das immer ausräumt, dann könntest du ja einfach das nächste Mal vor deinem nächsten Call diesen Korb vor die Tür stellen.
Das ist wirklich korrekt. Ich habe kurz mal nachgedacht. Ich war schlau genug, um die Spielzeuge vorher schon in den Korb zu packen, weil ich dachte, dann hat er die gar nicht so präsent und dann denkt er da vielleicht heute gar nicht dran. Also es ist auch nicht so, dass er nicht ausgelastet ist. Vorhin waren wir irgendwie 2 Stunden im Wald und
der geht auf seinen 3 Beinen 2 Stunden mit euch durch den Wald.
Klar. Hingegen würde ich ein bisschen mit dem Joggen gehen, aber ich hasse Joggen.
Das heißt, das ist jetzt ein harter Break von eben dahin, aber das heißt, das beeinträchtigt ihn gar nicht?
Ihn nicht, nein. Also natürlich, es gibt Situationen, die sind extrem schwierig für ihn, aber so im Alltag mit meinen 3 Hunden kann ich mit ihm, es gibt nichts, was ich mit ihm nicht mache, was ich mit Bounty und Nala machen würde, tatsächlich, ja.
Cool. Wie viele Hunde werden es noch?
Oh, ich hoffe, keine mehr. Oh Scheiße, selbst 3 sind zu viel. Das ist wirklich, also die Zuhörer sind ja auch extrem viele Hundemenschen. Und ich kann mir auch vorstellen, es gibt ja auch viele in dieser Hundebubble, auch von meinen Followern, die irgendwie sagen, ja, ich habe auch 4 Hunde und so. Also für viele ist es ja gar nicht special, 3 Hunde zu haben, muss man sagen. Es ist ja eher für die Menschen, die jetzt da nicht rauskommen, die sagen, Fiona, was ist falsch mit dir, dass du 3 Hunde hast? Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf die Lebensbedingungen an. Und wenn man jetzt irgendwie ländlich wohnt, man ist vielleicht verheiratet, man teilt sich das, man hat irgendwie einen Remote-Job, dann ist das, ja, okay. So, meine Lebenssituation ist natürlich eine ganz andere. Ich meine, ich wohne mitten in Hamburg. Ich wohne ja an der Alster. Ich bin da mit extrem viel Vitamin B rangekommen, muss ich dazu sagen. Und ich zahle nicht das, was man glaubt, was ich für diese Wohnung zahlen würde eigentlich. Nur kurz vorweg, aber es ist so ein richtiges Snob-Nobelviertel. Und wenn ich da mit meinem Jogger auf die Straße gehe, teilweise mit meinen 3 Hunden und dem einen fehlt auch noch irgendwie ein Bein, ich werde angeguckt. Also die denken, was ist los mit der Alten? Also es ist wirklich, also in diesem ganzen Leben, dann bin ich jetzt irgendwie, ich bin Anfang 30, ich bin selbstständig als Tanzlehrerin, als Hundephysio, bin auch eine, die wirklich gerne ausgeht und gerne mit ihren Mädels in der Bar ist, die gerne auf ihren High Heels hier rumsteht. Also in diesem ganzen Kontext passt es nur, dass ich 3 Hunde habe und dann noch ist auch noch einer ein Herdenschutzhund. Also, ja, wobei 1,5. Also dieses ganze Leben, das 3 Hunde ist da gar keine gute Idee, aber es läuft.
Wie cool, dass alles irgendwie geht, ne? Tierschutz, ja. High Heels, Bar, 3 Hunde, Alsterblick, es lässt sich so vieles vereinen, wenn man nur was macht.
Wenn man ein bisschen unkonventioneller denkt, würde ich behaupten. Also ich glaube, das ist viel Mindset. Also ich werde so oft gefragt, Fiona, wie machst du das so? Ich habe irgendwie einen Fulltime-Job und weiß eh schon nicht, wie ich alles auf die Kette kriege. Du hast 3 Hunde. Und ich glaube, wenn ich mich das jeden Tag immer fragen würde, wie ich das mache, dann wird das gar nicht funktionieren. Also ich habe das dann einfach hingenommen und als Lino neu bei mir angekommen ist, die ersten 6, 8 Wochen, da hatten wir auch viel mit OPs zu tun und so, da war ich mental am Arsch. wirklich. Also einfach, weil ich dachte, alte Scheiße, was hast du dir jetzt hier aufgeladen? Weil das, mir war total bewusst, dass das viel Arbeit wird und ich hatte auch nie den Gedanken, das irgendwie aufzugeben. So, dazu stand zu viel auf der anderen Seite. Also das war mir total klar, dass das heftig wird. Aber ja, wenn ich mich jeden Tag fragen würde oder jeden Tag eruieren würde, wie würde mein Leben aussehen, wenn ich jetzt gechillt wäre? Ich hätte nur irgendwie so eine kleine Nala, die so easygoing ist, die kann ich überall mit hinnehmen, die ist so wirklich tiefenentspannt. Dann hätte ich, glaube ich, ziemlich schlechte Laune. Und dann denke ich immer, die Hunde oder Hunde grundsätzlich spielen so einen krassen, das ist mein Lebensmittelpunkt, meine Hunde. Und ich finde es schön, dann auch den Leuten zu zeigen, hey, ihr könnt trotzdem die Pippi sein, die auf den High Heels in die Bars geht und irgendwie nachts um 4 besoffen nach Hause kommt. Yes. Und ich kann trotzdem 3 Hunde haben und die unfassbar artgerecht halten. Und man kann beides haben, wenn man das möchte. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, und das finde ich, das finde ich eine richtig coole Message. Es geht beides, Punkt. Und das andere kann alles sein. Das kann der Sportwagen sein, wo kein Hund rein darf, den man trotzdem fahren kann. Und das heißt nicht, dass es den Hunden dann schlecht geht. Es kann das Feiern sein, es kann whatever. Es geht beides. Und das eine schließt das andere nicht aus.
Absolut, hundertprozentig.
Und man braucht dann auch kein schlechtes Gewissen haben. Auch das ist was ich richtig oft mitbekomme, dass Menschen dann ein schlechtes Gewissen haben, weil sie ja noch was anderes haben, außer ihre Hunde oder außer ihren Hund. Nee, ey, alles ist fein.
Sehe ich ganz genauso. Und ich finde das auch extrem wichtig. Also ich merke, ich freue mich auf Abende. Ich war gestern, war ich mit meinen Mädels unterwegs. So. Also davon mal abgesehen, dass es auch einfach Orte gibt, wo ich einfach finde, da haben Hunde auch nichts zu suchen. Ja. So. Da tue ich denen einfach keinen Gefallen mit. Selbst wenn ich nur einen Hund hätte, selbst meine kleine Nala, die ich überall mit hinnehmen könnte, was soll die auf einem Straßenfest? So. Ja. Und ich finde, da sollte kein Hund hin. Und auch in eine Bar muss jetzt nicht unbedingt ein Hund, um ehrlich zu sein. Ich brauche das. Und es ist wichtig, dass ich auch noch ich bin. Das ist, glaube ich, ähnlich, weil wahrscheinlich hört sich an, als wäre ich eine Mama, also eine Menschenmama. Weil ich glaube, da ist es ja auch immer so dieses Ja, aber man darf sich da selbst nicht verlieren. Und das ist natürlich ganz schwierig, wenn du 3 Hunde hast, dich da selbst nicht zu verlieren, weil du irgendwie immer die Dog-Mom bist und da ja auch immer doll drin bist, aber genauso wichtig ist es, die Hobbys zu haben, die nichts mit Tieren zu tun haben und die Events zu haben, wo du einfach mal auch nicht über Hunde reden willst. So, die Hunde sind zu Hause, denen geht's gut, ich habe die Kamera an, die können alleine bleiben. Auch ein Punkt, der für mich extrem wichtig ist. Das ist das Wichtigste, was meine Hunde können müssen. Lino zieht wie Scheiße an der Leine, wirklich. Also wirklich, also der zieht mich hier durch. Ist mir scheißegal. Hauptsache, der kann alleine bleiben. Das Wichtigste, das hat er als allererstes gelernt. Der konnte keinen Sitz, aber der konnte schon alleine bleiben. Nein, okay, jetzt übertreibe ich ein bisschen. Jetzt kriege ich direkt
Schiff. Nein, aber ich weiß ja, wie alles fallen.
Aber
alles
also, ich muss auch mal jetzt, muss ich als Physiotherapeutin dazu sagen, das ist auch schwierig für einen Dreibein-Leinführig zu sein, weil der einfach quasi, der hat Heckantrieb.
Ja, nein, aber ich finde, dass das Entscheidende an der Aussage ist, jeder entscheidet für sein Leben, was wirklich wichtig ist, was der Hund können muss, weil es unabdingbar ist für das Zusammenleben. Und wenn das Alleinbleiben ist, dann ist das Alleinbleiben. Und wenn es bei dem anderen das Sitz ist, weil das überlebensnotwendig, dann ist es das. Und beim dritten ist es irgendwas ganz anderes. Auch das, jeder schaut auf sein Leben, schaut auf seinen Hund, schaut, was da möglich ist. Und das ist dann das Wichtige. Und meine Hunde können keinen Sitz, weil ich es in meinem Leben nicht brauche. Und dann ist es vollkommen Banane. So, ja.
Ja, ich sehe das genauso. Also, ich bin da voll bei dir.
Voll. Fiona, ich gucke auf die Uhr. Das ging ziemlich schnell rum. Das war sehr themenreich. Das war alles ein bisschen an der Oberfläche. Du musst, wenn du magst, irgendwann nochmal wiederkommen.
Unbedingt. Ich würde mich sehr, 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 sehr doll freuen.
Und dann reden wir zum einen, mag ich deine Meinung und deine Sicht auf Themen. Also wenn du magst, tauschen wir uns einfach weiter aus. Und dann ist es natürlich super spannend, nochmal drauf zu schauen, wenn ihr den Prozess der Vermittlung gestartet habt, wenn ihr da ein paar Erfahrungswerte gesammelt habt, wenn ihr da sagen könnt, wie ihr das handhabt, wie sowas abläuft, auf was für Schwierigkeiten man vielleicht stoßen kann in dem ganzen Prozess. Ich habe gesehen, ihr seid in einem Zweiteiler in einem anderen Podcast, wo ihr einmal über die Gründung eures Vereins nochmal sprecht und über die Besonderheiten von Rumänien, glaube ich, ne?
Genau, also den zweiten Teil habe ich noch nicht gehört. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich da so gesagt habe.
Aber sag uns kurz, wie das heißt, damit jeder, der mehr über euch erfahren möchte, auf jeden Fall darauf klickt und sich das auch noch anhören kann.
Unbedingt. Das ist Hundegeflüster.
Grüße gehen raus an die Podcast-Kollegen von Hundegeflüster.
Genau.
Genau, ganz cool. Ansonsten, wo findet man euch? Also, was kann ich jetzt in mein Handy eingeben, damit ich irgendwas von euch finde und mich mehr über euch informieren kann?
Oh, da gibt es ganz viele Optionen. Also, unseren Tierschutzverein, der heißt Fam for Dogs, also F-A-M for Dogs. Und wenn man das genauso eingibt bei Instagram, dann findet man uns auch direkt. Das kann man auch bei Google eingeben. Wir haben eine schöne Website, die findet man dann auch.
Ja, und das muss man, sorry, das schon wieder reingeht. Ist eine sehr schöne Website. Ich habe es mir angeguckt, ne? Und ja, und ich habe gedacht, crazy, so kann es auch aussehen.
Ja, super. Das ist, also wir haben einen krassen Developer, wow, wirklich, war ich selbst ganz schön impressed. Und wir haben eine Freundin von mir, die ist Art-Direktorin und die hat unsere CI gemacht und die, ja, Wahnsinn. Also Wahnsinn. Ich bin in sowas gar nicht gut, ich kann das gar nicht. Ich kann nur sagen, ob ich es schön oder nicht schön finde. Und die hat mir es damals geschickt. Das ist übrigens auch, unsere CI ist bei einer Menge Drinks entstanden. Also in der Bar, in der wir das erste Event hatten, da ist unsere CI entstanden. Ich habe ihr so ein bisschen erzählt und dann hat sie mir am nächsten Tag, unsere fertige CI geschickt mit, wow, also unfassbar. Also krasse, das meine ich, krasse Menschen, die da mitarbeiten, die da sich kreativ so heftig ausleben, das ist schon sehr beeindruckend.
Auch so cool, ne? Was Tierschutz dann ermöglicht oder Hunde, so was für Menschen sich connecten, wen man auf einmal alles kennenlernt, mit wem man auf einmal irgendwie gemeinsam in einer Bubble unterwegs ist, was für Expertisen da aufeinander treffen, immer wieder großartig zu beobachten.
Und es ist auch wichtig, Leute, die vielleicht gar nichts mit dem Thema zu tun haben, da auch mit ins Boot zu holen. Also Hanna, unsere Art Directorin, die hat nichts mit Hunden zu tun. Also die liebt meine Hunde über alles und so, aber hatte vorher gar keine Berührungspunkte im Tierschutz. Lara, meine beste Freundin, die ist im Vorstand, so rum. Die ist unsere Schatzmeisterin. Und Lara ist wirklich, also ich würde sagen, sie ist nicht mal ein Hundemensch, um ehrlich zu sein. Was aber für Finanzen zum Beispiel eine ganz wichtige Sache ist, dass du da eine Person hast, die da nicht so emotional drin ist. So, und ich meine, Nico und ich, wir sind dann manchmal schon sehr temperamentvoll. Und dann brauchst du aber eine Lara, die sagt so, Mädels, und jetzt atmen wir mal kurz wieder und überlegen uns das mal kurz, wie das Sinn ergibt. Und das ist wichtig und das ist,
ja. Das klingt alles sehr durchdacht, was ihr da macht. Das kann, glaube ich, das kann, ja, aber das ist, steht auf vernünftigen Füßen, so hört sich das an. Und darum, ja. Glaube ich, kann das relativ groß werden und ich würde es mich unheimlich freuen, wenn wir es hier in diesem Format ein bisschen begleiten und du wirklich irgendwann wiederkommst und wir einfach nochmal weiter quatschen.
Super gerne. Ich wäre wirklich sehr gerne dabei. Vielleicht habe ich dann hier nur noch zwei Hunde. Chancen stehen schlecht, sage ich nicht.
Ne? Vielleicht machen wir es dann sogar face-to-face, damit ich mal wieder einen Grund habe, nach Hamburg zu fahren.
Du bist herzlich eingeladen. Und dann musst du meinen Hund kennenlernen, also musst alle drei kennenlernen, aber vor allem mein Linöchen mit seinen 2,5 Beinen.
Perfekt. Bevor wir das Ganze gleich abrocken, du hast es vorhin schon ganz kurz angeteasert. Wo geht deine Palette Futter? Und dann auch du darfst natürlich eine Palette an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden.
Also die Tierschutzorganisation meiner Wahl ist natürlich eigentlich mein eigener Verein, aber da wir natürlich hauptsächlich im Ausland tätig sind, habe ich mir eine andere Organisation überlegt und zwar ist das Tierobhut e.V. Und Tierobhut hat zwischen Hamburg und Cuxhaven ein privates Tierheim und kümmern sich wirklich um alle Hunde, die es gibt. Also es ist egal. Die haben sogar Ziegen, um ehrlich zu sein. Also kümmern sich eigentlich um alle Tiere, die es gibt. Und für diesen Verein war ich früher ganz viel tätig. Wir sind immer noch in unfassbar gutem Kontakt. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Einrichtung. Und ich finde, damit möchte ich auch signalisieren, nur weil ich einen Verein habe, heißt das nicht, dass ich nicht andere Vereine auch toll finde und die Arbeit unterstützenswert finde. Und deshalb geht das Ganze zu Tierobhut e.V.
Cool, da geht's hin. Ich glaube, das ist gut aufgehoben. Fiona, dir ganz, ganz vielen Dank für heute, für die Einblicke, für ein sehr offenes und ehrliches, sofort, wie ich finde, matchendes Gespräch. Es hat mir viel Freude bereitet. Und allen, die bis hierher zugehört haben, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag. Tschüss, ihr Lieben.
Ciao.